Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie Sie schon kennen, mein Kollege
Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ, hallo.
Und Carsten Knob als Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das vor wenigen Tagen große Schlagzeilen gemacht hat. 4,3 Milliarden Euro muss der Internetkonzern Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google, an die Europäische Kommission zahlen. Und das ist eine Riesengeldbuße. Sowas hat es in Europa in der Form, in der Höhe noch nicht gegeben. Worum geht's? Angeblich hat das Unternehmen seine Marktmacht auf den Märkten für Suchmaschinen und für lizenzpflichtige Smartphone- und Tablet-Betriebssysteme missbraucht. Also da geht's um Android, um das Android-Betriebssystem und die Apps, die auf Android laufen und damit gegen Wettbewerbsrecht der Europäischen Union verstoßen. Und die zuständige Kommissarin, die Wettbewerbskommissarin Frau Vestager, hat Google jetzt 90 Tage Zeit gegeben, die Praktiken abzustellen und zahlen sollen sie halt auch. Und Alexander, du hast danach mal mit dem Google-Chef gesprochen, mit Sundar Pichai. Was hat der denn dazu gesagt?
Ja, er teilt die Sichtweise der EU-Kommissarin nicht, hat gesagt erstmal, dass sie natürlich sich mit dem Urteil erstmal arrangieren, die Geldbuße auch bezahlen werden und auch diese 90-Tage-Frist gilt natürlich. Und sie werden nachdenken, wie sie das Ganze umsetzen möchten. Sein Ziel ist, das hat er ausdrücklich gesagt, dass er den Wert von Android, von diesem mobilen Betriebssystem gerne erhalten möchte. Und er hat auch auf meine Frage gesagt, ob dazu denn gehören könnte, dass, und das muss ich mal ganz kurz einmal ausholen zum Fall, um den es geht, Google wird vorgeworfen, dass es von den Handyherstellern zu viel verlangt. Nämlich, wenn sie dieses Betriebssystem Android nutzen wollen, dann müssen sie ein ganzes Paket von Google-Diensten vorinstallieren.
Also zum Beispiel den Chrome-Browser.
Genau, und vor allen Dingen den Play Store. Das ist eigentlich das Entscheidende. Mhm. Denn im Grunde, wenn du ein Handy hast, ein Smartphone, dann möchtest du sozusagen, du hast gebrauchst auf den Begriff Taschenmesser, dann möchtest du das Schweizer Taschenmesser auch haben, eben den App Store und die vielen Möglichkeiten, die es gibt. Und den Zugang dazu ist der Play Store. Und Google sagt, wenn ihr den haben möchtet, dann müsst ihr unseren Browser Chrome installieren. Dann müsst ihr Maps installieren, Gmail, ein paar andere Dienste, aber im Wesentlichen geht es tatsächlich eben um den Play Store und die Verknüpfung mit der Suche, was für Google so das zentrale Element ist. Und da sagte jetzt Pichai auf meine Frage, ob sie denn darüber nachdenken, vielleicht dieses Paket zu verändern oder irgendwie anzupassen, nicht kategorisch nein, sondern sagte sowas wie, wir werden unsere Optionen prüfen, was möglich ist und dann einen Weg gehen. Also er hat im Prinzip nicht kategorisch zumindest ausgeschlossen, dass sich daran nichts ändern wird.
Das ist ja vielleicht auch juristisch erstmal gut beraten, das nicht auszuschließen. Ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt. Also die Kommission erhebt die genannten Vorwürfe, die man jetzt unter Punkt erstens zusammenfassen kann. Dann zweitens gibt es noch den Vorwurf, dass Google die Anbieter von Mobilfunknetzen und also beziehungsweise diese Betreiber, die diese Handys verkaufen, mit finanziellen Anreizen lockt, um ausschließlich Google-Dienste vorzuinstallieren. Ja. Und drittens würden die Hersteller von Smartphones und Tablets am Verkauf ihrer Produkte gehindert, wenn sie andere Betriebssysteme verwenden wollten, als die auf dem offenen Android-Quellcode
beruhen. Ja, da an der Stelle meint er, wenn ich es richtig weiß, glaube ich, es geht ja nicht um so komplett andere Systeme, sondern es gibt so eine Art, ich nenne es mal Anti-Fragmentierungsvereinbarung, die Hersteller eingehen müssen, wenn sie Android haben möchten, um, du hast es schon gesagt, es ist Open Source, jeder kann es im Grunde weiterentwickeln, wie er möchte, aber Google hat ein Interesse daran oder möchte gerne, dass diese Flexibilität nicht zu weit gedehnt ist für ihre Dienste, sondern dass trotzdem das Betriebssystem so weit vergleichbar bleibt auf verschiedenen Handys, dass wer zum Beispiel eine App für den Play Store entwickelt, weiterhin Zugang hat zu diesen ganzen Devices und sie so skalieren kann, wie das bisher der Fall ist. Also das ist jetzt wirklich die Google-Argumentation. Genau, aus dem Grund sagt Google, dieser Vorwurf ist unberechtigt, den weisen wir zurück, ja, und sehen das anders. Und hinzu kommt, und das ist einer der spannenden Punkte, die ich finde, der ökonomisch auch spannenden Punkte, die Google auch anführt, Android ist kostenlos erstmal für Handyhersteller, das zu installieren, und die anderen Dienste von Google auch. Der Konzern finanziert das im Wesentlichen über seine Werbeeinnahmen und aus dem Werbegeschäft die Einnahmen, die sehr, sehr hoch sind. Natürlich, er kann sich das leisten, aber das ist ein ganz klares Argument, denn Google sagt, umgekehrt als die Sichtweise der EU-Kommission ist, durch unser Angebot werden eigentlich die Preise und Angebote für Kunden in Europa günstiger und hat natürlich, so wie die EU-Kommission Zahlen hat, auch eigene Zahlen. Google sagt dann, naja, es gibt 24.000 verschiedene Devices im Prinzip mittlerweile auf allen Preispunkten, also sozusagen jeder kann da aussuchen nach seiner Präferenz und nach seinen finanziellen Möglichkeiten, was er gerne für ein Handy haben möchte, um Zugang zu diesem.
Das ist ja zwar wahr und sicherlich ist es auch besser, als wenn es jetzt nur Apple-Betriebssysteme auf Mobiltelefonen gäbe, gar keine Frage. Um das alles so ein bisschen homogener zu machen, müssen diese Hersteller ja auch diese Antifragmentierungsvereinbarung unterschreiben, weil Apple hat ja alles unter seiner Knute auf eine Art und Weise, was dann halt zu so einem homogenen Benutzer in Anführungsstrichen Erlebnis führt. Android hatte da in den Anfangsjahren gewisse Schwierigkeiten, weshalb Google die Zügel da angezogen hat, kann man schon sagen, und das ja auch mit einigem Erfolg. War es aber natürlich auch, dass es früher mal viel mehr Betriebssysteme für Mobiltelefone gegeben hat und der Nutzer eine viel, viel größere Auswahl hatte, als sich jetzt einfach zwischen Android und Apples iOS entscheiden zu können oder zu müssen in dem Fall. Also auch das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen.
Ja, das stimmt auch natürlich. Die Frage ist, und da prallen am Ende auch zwei philosophische Ansichten aufeinander, nämlich eine, die vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten dominiert und eine, die eher in Europa dominiert. Ich nehme jetzt mal die Position von Google oder die wettbewerbsrechtlich amerikanische Sichtweise ein, wie sie zumindest über viele Jahrzehnte gewesen ist. Die geht ungefähr so: Wir möchten schauen, was für den Konsumenten, den Endverbraucher, am günstigsten ist und ihm am meisten Möglichkeiten lässt, seine Bedürfnisse in vielfältigster Hinsicht zu befriedigen. Und aus dieser Sicht ist erstmal die Anzahl der Unternehmen, die miteinander konkurrieren, oder die Anzahl verschiedener Betriebssysteme, die es gibt, oder die Anzahl verschiedener Dienstleistungen drumherum, ist erstmal nur ein Mittel zum Zweck. Wenn die optimale Lösung sozusagen für den Konsumenten die ist, dass es eben nur zwei Betriebssysteme gibt oder drei, dann ist es halt so, um es mal sozusagen so zu formulieren.
Die Amerikaner, die halt eben in dieser Silicon Valley-Kultur aufgewachsen sind, haben halt auch immer die aus Erfahrung gestützte Sorge und auch Erwartung, dass jederzeit irgendjemand anderes noch was Besseres entwickeln kann. Bei diesen vorgefestigten Marktpositionen im Moment mag man daran zweifeln, aber auch Nokia war natürlich mal der Platzhirsch und dann kam jemand anderes. Das ist Technikwelt nie völlig auszuschließen. Gleichwohl, wenn der Google-CEO dir sagt, Zitat, vor allem werden wir uns danach richten, was das Beste für unsere europäischen Nutzer ist, Zitat Ende, dann klingt das natürlich schon auch mit Verlaub nach einem ziemlichen Blabla.
Ja gut, natürlich ist es die Botschaft an die Kunden. Er muss natürlich auch sagen, dass seine Produkte weiterhin die Attraktivität haben werden, die sie bisher haben. Das ist auch Teil des Marketings natürlich und an sich aber auch natürlich Teil seiner Gewinn- und Verlustrechnung, weil einfach dadurch, dass die Produkte so sind und die Dienste, wie sie sind, ermöglicht es eben Google, so viel Geld zu verdienen. Natürlich wird er sich im gleichen Atemzug auch an die Urteile und die Entscheidung eben halten.
Genau, wenn er das nicht tut, lieber Alex, dann wird es teuer werden, nämlich bis zu 15 Millionen Euro pro Tag könnte das kosten, würde er sich jetzt nicht danach richten. Jetzt stellt sich ein wenig die Frage, um mal vom Google-Fall auch zu abstrahieren. Es gibt ja auch andere Verfahren, die in Europa anhängig waren oder sind gegen amerikanische Technologiekonzerne. Bringt das eigentlich irgendwas? Also rückblickend müsste man jetzt ja mal feststellen, so die europäische Technologieindustrie hat durch diese Aktivitäten der Kommission ja bisher keinen weiteren Stich gegen Amerika machen können. Ne? Aber hat das trotzdem irgendeinen Nutzen?
Ja, also ich glaube, dass das auch nicht das Ziel, zumindest erstmal nicht das offizielle Ziel sein kann. Also es ist nicht, das Wettbewerbspolitik ist ja erstmal nicht ein industriepolitisches Instrument.
Sollte sie nicht sein.
Genau,
also auch wenn Donald Trump uns das natürlich vorwirft.
Genau, dass er das halt sagt und auch selbst ja entsprechende Sichtweisen hat. Sondern es geht erstmal darum, dass hier aufgrund von Zahlen, die ja auch die EU-Kommission vorlegt und sagt zum Beispiel auf jedem dritten von, auf dreien von vier Smartphones in Europa ist eben Android das Betriebssystem, Googles Suchmaschine ist in mobil, steht für nach mancher Schätzung nahezu 100% der mobilen Suche in Europa. Also die haben natürlich auch Zahlen, wo sie zeigen, okay, das sind die meistgenutzten Dienste. Da sagt dann ein Picher, ja, wir wissen, dass unsere Dienste populär und beliebt sind. Na klar,
also ja, gut,
da, genau, da sind wir uns absolut einig in der Sichtweise. Wir sind nur nur wir zwingen die Leute nicht dazu, sondern, und das ist so das eben, wo sich es unterscheidet. Was bringen diese Sachen? Es gibt den schönen Satz, der sagt, Fines make the headlines, was jetzt ja auch hier passiert ist. Also die Geldbuße ist überall die Schlagzeile gewesen. Remedies make the difference, also dann die tatsächlichen Auflagen. Für Google ist nicht sehr erheblich, dass sie jetzt diese 4,3 Milliarden Euro oder 5 Milliarden Dollar Geldbuße zahlen müssen. Sie haben ja gerade auch neue Zahlen vorgelegt und auch abzüglich dieser Geldbuße sind im vergangenen Quartal noch 3,5 Milliarden Dollar Gewinn übrig geblieben. Entscheidend ist dann tatsächlich, ob Google darüber gezwungen werden kann oder angeleitet werden kann, eben diese Praktiken, wie die EU-Kommission sagt, zu verändern, zum Beispiel dieses App-Paket aufzudröseln und dann aber auch zu fragen, was das für eine Folge hat. Denn natürlich sind Suchmaschine und diese ganzen Google-Dienstleistungen, die so beliebt sind, auch mittlerweile sehr etabliert über viele Jahre. Und auch dieses Verfahren hat ja nicht vor 3 Monaten begonnen, sondern es läuft ja auch schon jahrelang. Und die Frage ist sehr berechtigt natürlich, ob zum Beispiel sollte Google entscheiden, den Play Store von der ein oder anderen Anwendung zu trennen, ob das wirklich Google nachhaltig schädigen würde. Da kann man wahrscheinlich auch Fragezeichen dran machen.
Würde ich auch mal vermuten.
Aber die Frage ist dabei dann erstens natürlich, darf das ein Grund sein, rein juristisch, für Wettbewerbshüter dann von einer Strafe oder Auflage abzulassen?
Natürlich nicht.
Eben natürlich nicht. Ja. Und das Zweite ist, dass man bei Microsoft natürlich schon fragen kann, finanziell haben sie es natürlich gut verkraftet. Microsoft ist auch momentan zwar irgendwie, klingt es nicht so cool wie Google und Facebook und Amazon.
Ist aber unglaublich erfolgreich,
auch an der Börse, auch einer der 6, 7 wertvollsten Unternehmen der Welt. Also ist natürlich nach wie vor eine sehr, sehr starke Marke. Und eines ist aber die Frage, zum Beispiel, wenn man auf den Browser mal sieht, da gab es früher eben den Internet Explorer, der, ich weiß nicht, vielleicht kein lebender Toter ist, aber wenn ich in meinem Bekanntenkreis umfrage, wer den denn regelmäßig benutzt und wie, das ist schon sehr, 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 sehr gering.
Obwohl Microsoft ja größte Anstrengungen übernimmt, das in seinem Windows-Betriebssystem fest zu verankern.
Genau.
Wie heißt der übrigens jetzt? Der heißt doch jetzt anders. Der Internet Explorer heißt
jetzt. Gut, jetzt stehen wir beide.
Er hat einen neuen Namen
und sie versuchen das genau so, wie du es sagst. Aber hier ist übrigens
das Entscheidende ist, was noch nicht mal mehr auf Anhieb weiß.
Ja, und eine tatsächlich lustige oder interessante Anekdote dabei ist übrigens, wenn wir wieder auf die Person Pichai kommen, der hat nämlich schon, ich glaube schon 2004 gesagt, also da langsam, kurz, zumindest nicht allzu lange, nachdem er bei Google anfing, dass wir Google auch einen eigenen Browser bräuchten, dass es doch eigentlich eine coole Idee wäre. Und er konnte Larry Page und Sergey Brin, die beiden Gründer, konnte er sehr schnell überzeugen. Und der damals aber wirklich führende Figur dieses Unternehmens, Eric Schmidt, der mächtige Manager, hat gesagt, also so eine Idee ist völlig eigentlich absurd. Ja? Ja. Also du brauchst mit einem neuen Browser brauchst du nicht anzukommen. Genau, es gibt den Internet Explorer.
Alles schon verteilt.
Es gibt Firefox und so weiter. Genau. Ja. Und dann haben wir die Gründer gesagt, nee, du machst es mal und so. Und hat er dann gemacht. Dann ist Chrome irgendwann entstanden. Und heute ist dann Chrome der weitverwendetste Browser der Welt.
Also und wir wussten spontan gar nicht, dass das Ding jetzt Edge heißt.
Ja,
Microsoft Edge. Ja, da kannst du mal sehen. Ja, schöne Grüße an Microsoft. Ja, da gibt es noch was zu tun. Ja.
Na? Die Frage ist ja, die ich mir dabei immer stelle, ist, ich glaube nicht, dass der Markt für andere Browser dicht ist oder zu ist, aber die Hürde ist sehr hoch für andere Angebote, die nur marginal besser sind oder sich unterscheiden. Ich glaube, da müsste man, wenn man da was bringen wollte, halt wirklich deutlich mehr bringen als eine kleine Veränderung. Ja, und dann würden aber auch die Nutzer schon reagieren, denn was man auch nicht, also so wie die EU-Kommission eben ihre Zahlen hat und damit dann auch ihren Case machen kann und sagen kann, ihr seid hier sehr dominierend und ihr seid einfach der wichtigste Anbieter in bestimmten Bereichen, hat eben Google dann auch Zahlen zusammengestellt und da zum Beispiel einfach mal gesagt, naja, im letzten Jahr sind in unserem Play Store mehr als 90 Milliarden Apps runtergeladen worden.
Unvorstellbare Zahl.
Eine riesige Zahl. Und darunter zum Beispiel jeweils 100 Millionen Mal die beiden Browser Firefox und Opera Mini und dann noch 500 Millionen Mal einen Browser, der heißt UC Browser einfach. Und wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass Leute mehrere Browser auf ihrem Smartphone installieren, sondern eigentlich nur einen verwenden, dann würde man denken, dass zumindest, 600-700 Millionen Menschen, die ein Android-Handy
dann auch
verwenden, eben einen anderen Browser verwenden. Also ist es nicht so, als wäre da...
Ja, also nicht. Es ist ja selten alles schwarz und weiß. Gleichwohl stellt sich die Frage, diese Eingriffe durch die Politik. Und das ist ja mehr als nur ein Gefühl. Es ist ja so, dass Technikkonzerne aus Amerika, wo sie ja zumeist herkommen, unter einer viel, viel stärkeren Beobachtung stehen, als das früher schon mal der Fall war.
Genau.
Dass Politik auch sensibler und dann eben auch kritischer mit denen umgeht, dass sie härter angefasst werden. Das jetzt bei Apple Steuerzahlungen sind, bei Google dieser Fall, Intel und Microsoft haben früher schon große Probleme mit der Europäischen Kommission gehabt, aber gleichwohl jetzt kommt eine Datenschutzgrundverordnung oder ist da, dann vielleicht auch eine E-Privacy-Verordnung, die noch kommt.
Amazon, die amerikanische Post und Donald Trump, der persönliche.
Donald Trump,
Jeff Bezos attackiert
Amazon an und so. Bringt denn das, was ist es mehr als das, was man gemeinhin Populismus nennt? Sorgt das dafür, dass die Marktmacht dieser Konzerne wirklich eingeschränkt wird?
Die Meinung, es gibt, wenn ich es richtig überschaue, sagen wir mal zweieinhalb Meinungen. Die eine sagen, es bringt nicht viel eigentlich, fast gar nichts, sei denn man greift zu einer wirklich sehr, sehr brachialen Lösung. Andere sagen wiederum, dass Druck schon. Die Frage ist natürlich, was heißt es denn, was bringt es was oder was ist das Ziel davon? Zum Beispiel haben die Amerikaner ja selbst in den 90er Jahren dann gegen Microsoft ein Verfahren angestrengt. Weil sie halt einfach gedacht haben, okay, da ist jetzt jemand so groß, so mächtig und hier ist vielleicht eine Größe erreicht, ab der sich dann langfristig Nachteile herausstellen und vielleicht die ein oder andere Innovation unterdrückt wird, von der man noch gar nichts weiß. Weil die Frage ist natürlich, wenn jemand ein Betriebssystem anbietet und dann dazu viele andere Programme und die eignet sich besonders gut für Desktop-Computer, hat der dann ein Interesse daran, tolle Applikationen für andere Geräte herzustellen und macht sich sozusagen intern im Unternehmen Konkurrenz oder eher nicht? Also sozusagen, deswegen kann man sagen, da müsste man vielleicht ein bisschen wurde damals in Amerika argumentiert, dann muss man vielleicht ein bisschen Druck machen. Die zweite Sache ist auch, dass man natürlich vom Signaling auch anderen zeigt, möglichen Wettbewerbern hier, wir gucken schon, dass die Märkte einigermaßen offen bleiben. Und
kein Anything Goes,
genau,
alles ist erlaubt.
Ja, und wenn ihr ein bisschen Gas gebt, dann könnt ihr, und was Tolles macht, dann könnt ihr schon, macht mal. Also es gibt eben auch Leute, die sagen, dieser Fall gegen Microsoft hat eben auch gerade auf dem Browsermarkt dann ermöglicht, dass sich da noch der ein oder andere und dann vor allen Dingen auch mit Chrome etablieren konnte, weil eben einfach zwar nicht die finanziellen Folgen für Microsoft so waren, dass sie dem Unternehmen nachhaltig geschadet hätten, aber dass einfach dann in anderen Bereichen was entstand. Und dann vertrauen sie natürlich auch darauf, dass am Ende Innovationen kommen, die vielleicht nicht dieses Geschäftsmodell direkt attackieren. Ich meine, Windows ist nach wie vor natürlich das super etablierte und weit verbreitete Betriebssystem, aber es gibt eben einfach erfolgreichere Dienste, die sich in ganz anderen Bereichen etablieren und Unternehmen, die trotzdem groß werden und die eine wichtige Rolle spielen und die erfolgreich sein können.
Vor allen Dingen Microsoft ist halt auf dem Desktop
ganz genau.
Erfolgreich, einer Plattform, die auf dem absteigenden Ast ist, und hat es halt eben nicht geschafft, in der mobilen Welt eine signifikante Rolle zu spielen. Dieser Microsoft-Kartellfall, der hat sich ja so um die Jahrtausendwende abgespielt.
Ja.
Das ist also schon wirklich lange her. Das würde zum einen die These widerlegen oder jedenfalls relativieren, dass das stark zugenommen hat, weil auch früher schon da genau drauf geguckt worden ist. Ich kann mich auch erinnern, dass es, als Windows 95 auf den Markt kam, auch schon hieß, die haben uns ja irgendwie komplett in der Hand. Was wird bloß aus den Medien? Es ist bald alles irgendwie in der Hand von Microsoft und so, und wurde schon immer mit Argusaugen drauf geschaut. Und zum anderen würde es halt eben auch darauf hindeuten, dass, also ne, wenn man jetzt der These folgt, die du jetzt implizit in den Raum gestellt hast, dass es auch durchaus was bringt, ja, weil die Aufmerksamkeit ist da,
genau.
Es wird eben dann doch eingegriffen. Es gibt diese Remedies, nicht nur diese hohen Strafen. Die Remedies sind viel wichtiger. Es entsteht wieder Raum für Neues. Und insofern kann man denn ja wie immer und überall so auch hier ganz dankbar sein, dass es diese Wettbewerbshüter in dem Fall jetzt rund um die tapfere Frau Vestager gibt. Und dann soll sich der Herr Pichai damit mal auseinandersetzen. Ne? Also eigentlich alles gut, oder?
Ich habe mir noch keine komplett abschließende Meinung gebildet, aber es auf jeden Fall zeigt mir das Ganze, dass es eben Checks and Balances gibt, überall auf der Welt, und die halt auch ab bestimmten Größen weiterhin
greifen
und dann Sachen passieren. Und wenn wir mal auf diesen, ich meine, natürlich haben diese Wettbewerbsverfahren einerseits dieses Signaling, was du gesagt hast, was wichtig ist. Andererseits betreffen sie oft Fälle, die zum Teil Jahre vorher entstanden sind und heute vielleicht gar nicht mehr so.
Und manchmal fällt die Kommission auch auf die Nase, weil das ja alles gerichtlich überprüft werden kann.
So,
und
das kann auch sein.
Auch aber wird, bei Intel zum Beispiel, nur um das mal einzufliegen.
Genau, aber ein Punkt, den ich noch machen würde, ist, dass man ja auch jetzt schon sieht, dass sich zum Teil neuer Wettbewerb entsteht oder sich auf andere Felder verlagert und dann auch zwischen den großen Tech-Unternehmen, jetzt wenn alles was um das Stichwort künstliche Intelligenz herum passiert, ist jetzt plötzlich Konkurrenz zwischen den digitalen Assistenten entstanden.
Stimmt, im Brand. Völlig neues Feld für Konkurrenz.
So,
war natürlich klar, dass du wieder künstliche Intelligenz in die Diskussion
ja, einfällst. Nein, aber es ist ja tatsächlich, und das steht jetzt, und das sind dann künftig erwartete Quellen. Jetzt gab es dann natürlich auch so ein paar Rumors nach diesem Fall gegen Google, die waren ein bisschen, Stand heute wahrscheinlich, zumindest nach meinem Kenntnisstand, ein bisschen aufgeblasen. Es gibt ein Projekt Fuchsia, heißt es, entwickelt Alphabet, ein Betriebssystem auch, was möglicherweise ist im Experimentierstadium. Also der Name ist auch bekannt. Und dann hatte kurz nachdem jetzt dieses Urteil kam, kam dann ein Bericht von macht ein paar Berichte in die Runde, dass das so ein neues sei, sogar mit der Anmaßung, das könnte mal Android ersetzen. Das ist, glaube ich, nicht realistisch, stand jetzt, dass es so kommen kann. Aber es ist zumindest gedacht dafür, als Betriebssystem für digitale Assistenten und für Computer, die wir vor allen Dingen mit Sprache bedienen und vielleicht gar nicht mehr so sehr mit Tastatur. Und ob das dann auch auf ein Smartphone greift oder ob dann Smartphones vielleicht eine geringere Rolle spielen oder anders aussehen, wenn wir mit Computern eben nicht mehr so viel Tasten, auch nicht auf Touchscreens drücken, sondern vor allen Dingen reden, weiß ich nicht. Aber auch da ist zumindest sichtbar, dass da sich neue Felder irgendwie eröffnen. Und wenn man dann den Konzernen dann auch dann mal oder den Leuten genau zuhört, dann sind die natürlich auch den, also die merken selbst, dass sie zum Beispiel der Erfolg von Amazons Alexa.
Google ganz schön überrascht.
Geht ihnen ziemlich auf die Nerven.
Ja,
ne? Dann hatten sie halt nicht auf dem Schirm. Apple, so haben sie schon auf dem Schirm, aber dass jetzt
Amazon da kommt. Amazon so ein Gerät dahinstellt, wo das erstens funktioniert und zweitens, wo noch ein Geschäftsmodell dahinter steckt, weil man damit einkaufen kann, das hat die sehr, sehr gewurmt. Und man merkt ja auch, also, und das ist in der Branche wirklich schon bemerkenswert, wenn man dann Jahre braucht, um da Catch-up zu spielen, dann hat es da eine ordentliche Lücke gegeben. Nur weil du gesagt hast, dass das Ding, was da jetzt irgendwie entwickelt wird, Fuchsia heißen soll, da dachte ich mir, gucke ich doch im Sommer mal nach.
Ja.
So eine Fuchsia kannte ich ja immer aus dem Garten. Ne?
So, ich weiß tatsächlich nicht, wie der Name kam, weiß ich tatsächlich
nicht. Ja, naja, hier, na, das ist der lateinische Name für die Fuchsia, die ja eine sehr hübsche Pflanze ist. Insofern danken wir für die Aufmerksamkeit und wünschen ansonsten in dieser Sommerzeit, in der Sie uns hören, noch viel Spaß im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Und gucken Sie sich hin und wieder mal die echte Fuchsia an, bevor Sie dann über die Fuchsia von Google nachdenken. Aber für Ihre Zeit hier mit uns und bei uns im Digitec-Podcast danken wir sehr herzlich. Wenn Sie sich in der Woche auch laufend über Technologiethemen auch durchaus draußen mal mit Ihrem Mobiltelefon informieren wollen, sei nach wie vor unsere Digitec-App aus den App-Stores dieser Welt und damit natürlich auch aus dem Google Play Store zum Download empfohlen.
Und aus dem App Store, aus allen. Also
aus allen beiden, ja. Die es so gibt. Danke fürs Zuhören und auf ganz bald. Tschüss.
Tschüss.